Dunkel war es im Arbeitszimmer von Newton. Das Schwarz legte sich wie Samt auf alle Gegenstände, hüllte sie ein, übergoss den Schreibtisch. Der Meister wies seinem Faktotum an, am Vorhang den Schlitz zu öffnen, den Schlitz, durch den das Sonnenlicht wie ein Strahl hereinfloss. Draußen war es hellichter Tag, drinnen schwarz wie die Nacht. Er schob ein gläsernes Prisma in den Strahl, das Licht änderte die Richtung, der Strahl wurde breiter, fächerte sich auf. Mit einem einfachen Stück weißem Papier fing er diesen Fächer auf. Was er jetzt sah, er traute zunächst seinen Augen nicht, war ein Füllhorn an Farben. Die Skala reichte von purpurrot über orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau bis zum energetischen Violett, ein von Menschenhand gemachter Regenbogen. Viele sagten, jetzt war man dem Geheimnis der Farben ein gutes Stück näher gerückt. Farbe ist ein Teil des Lichtes, ein Teil des göttlichen Lichtes. Farbe ist etwas Unvollständiges und trotzdem unglaublich Schönes und Anregendes. Schwarz ist für mich keine Farbe, sondern die Abwesenheit des Lichts, des göttlichen Lichts, sodass ich es nur für den Tod akzeptiere. Aber auch diese Ansicht ist sehr schwierig, da für mich als gläubigen Menschen mit dem Tod das Leben beginnt, versuche ich immer bei Trauerfeierlichkeiten Schwarz mit Weiß aufzubrechen. Goethe experimentierte weiter, kam einigen Geheimnissen auf die Spur. Zwei Ergebnisse sind für mich am interessantesten. Die Existenz von Buntschatten und die Idee, dass Farbe immer zwischen Objekt und Subjekt vermittelt. Diese Ansicht gefällt mir sehr. Farbe als Kommunikator, Farbe, die immer ein Teil des Lichtes ist. Somit ist eigentlich Licht die Verbindung zwischen den Objekten und dem Betrachter. Licht als Voraussetzung. Natürlich darf man den goethischen Farbkreis nicht vergessen, der aus der Gegenüberstellung der Komplementärfarben Rot-Grün, Violett-Gelb und schließlich Blau-Orange entstanden ist. Goethe betrachtete eine Farbe möglichst lange und intensiv und schloss dann die Augen. Jetzt sah er einen Farbklecks, einen Nachhall, eine Antwort seiner Augen auf den Eindruck von außen. Er erkannte, dass jeder Farbeindruck von außen bei jedem Menschen eine Antwort des visuellen Systems hervorbrachte. Welch eine Erkenntnis! Itten experimentierte ebenfalls mit der Wirkung der Farben auf uns Menschen. Und er kam zum Schluss, dass wir Farbe niemals absolut sehen, sondern dass der Begleiter der Farbe wesentlichen Einfluss auf unser Farbsehen hat. Die berühmten vier Quadrate, in denen er jeweils den gleichen Rotton den Farben Orange, Grün, Blau und Pink gegenüberstellt, mögen das auf einfache Weise veranschaulichen. Farben haben Wirkung auf uns Menschen, zunächst neurologisch, später psychologisch. Und hier wird es dann richtig kompliziert. Goethe beschrieb meines Wissens als erster wissenschaftlich die Wirkung der Farben auf die Neurologie und entwickelte daraus den Farbkreis. Itten entdeckte die, ich nenne sie die Farbsehunschärfe, also die Tatsache, dass die gleiche Farbe unterschiedlich in Tönung und Stärke wahrgenommen wird, je nach den benachbarten Farben. Ich denke aber, dass diese Tatsache Maler und Schneider immer schon wussten, vielleicht nicht in dieser übersichtlichen Systematik. Soweit, so gut. Es wird aber sehr interessant, wenn man bedenkt, dass wir überhaupt nicht wissen, wie zum Beispiel die Farbe Rot von meinem Nachbarn gesehen wird. Ich weiß, wie ich einen Gegenstand, der in meinen Augen rot erscheint, sehe. Niemand weiß aber, wie der gleiche Gegenstand von meinem Mitmenschen gesehen wird. Thomas Nagel erörtert in seinem berühmt gewordenen Fledermaus-Essay genau dieses Problem. Damit befinden wir uns jetzt in der Bewusstseinstheorie. Wie empfinden wir Farben? Was lösen sie in uns aus? Das muss jeder für sich beantworten. Ich kann nur von meinem Empfinden sprechen, niemals von dem Empfinden meiner Mitmenschen. Farbe, die von außen in mein Auge dringt, empfinde ich grundsätzlich anders als Farbe, die mein Gehirn erzeugt, um bestimmte Dinge zu abstrahieren, neu zu ordnen oder mir auch nur einfach einen Streich zu spielen. Die Farbe, die ich von außen als sehr aggressiv, manchmal sogar als schmerzhaft empfinde, ist Rot. Ein Rot, das eher mit ein bisschen Gelb gemischt ist, kann mein Gehirn dergestalt treffen, dass ich kleine elektrische Entladungen spüre. Kleine Funken durchziehen mein Gehirn und können etwas hübsch durcheinander wirbeln. Als ich Mama davon erzählte, legte sie sofort ihre rote Kleidung zur Seite. Das war für mich sehr entlastend. Früher hat mich das sehr geängstigt. Heute kann ich viel besser damit umgehen. Die Farbe gefällt mir immer noch nicht, außer sie ist ganz klar und hat keinen, aber auch gar keinen Gelbanteil. Eine ganze Sinfonie an Rottönen bietet mir mein Malkasten. Beginnen möchte ich mit Cadmium Orange, Lasur Orange, Saturn Rot, Permanent Orange, Permanent Rot, Cadmium Rot, Geranienrot, Zinnoberrot, Scharlachrot, Chinakridon, Lasurrot, Dunkelrot, Alizarin, Karmesin, Rubin, Krapplack, Bordeauxrot und Magenta. Diese Farben stehen mir zur Verfügung, um Blutrot, Feuerrot, Drachenrot, Rosenrot, Ziegelrot, Siennarot und eventuell Herzrot oder sogar Herztod zu erzeugen. Da ich aber ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Rot habe, kann ich damit nur umgehen, wenn ich nicht sehr aufgeregt bin. Ich kann Farben auf meinen Wunsch hin zerlegen. Das heißt, ich betrachte intensiv eine Farbe und diese zerlegt sich dann in lauter kleine Farbquadrate, die nebeneinander und untereinander aufgereiht ihr Dasein fristen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als ob ein Bild verpixelt werden würde. Praktisch ist dies allemal, um die einzelnen Farbwerte zu bestimmen. Ich zähle nur noch die Anzahl der Quadrate einer Farbe und schon weiß ich, wie hoch der Rot, Gelb, Blau und seltsamerweise auch der Grünanteil ist. Seltsam deshalb, weil ich zwar weiß, dass Grün aus Gelb und Blau gemischt wird, dies aber von meinem Auge nicht weiter zerlegt wird. Oder soll ich besser sagen, mein Gehirn zerlegt es nicht weiter. Ich kann dies schlecht trennen. Ich weiß einfach nicht, ob mein Auge oder schon mein Gehirn etwas zerlegt, umwandelt oder neu kreiert. Innerhalb einer Farbe kann ich auf den Quadraten unterschiedliche Tönungen erkennen. Es können also minzgrüne, moosige oder jadefarbige Quadrate aufploppen, aber höchstens zwei oder drei unterschiedliche Farbwerte pro Farbe. Wenn ich jetzt, wie vorhin schon erwähnt, die Farbe bestimme, zähle ich die Quadrate. Sagen wir, es sind drei Quadrate hochrot und ein Quadrat gelb, dann gibt mir dies das Mischungsverhältnis zum Aquarellieren vor. Aber manchmal bin ich etwas ungeschickt, wenn ich mit meinem Pinsel die Pigmente aus dem Näpfchen entnehme. Auf dem Papier trocknet dann die Farbe mit einer Nuance aus, die ein klein wenig abweicht. Ich kenne die Farbwerte meiner Kleidungsstücke in meinem Schrank genau. Wenn ich nun in einem Geschäft durch die Reihen der Ständer gehe, habe ich vor meinem imaginären Auge die Farbkarten meiner Kleidungsstücke eingeblendet. Nun muss ich nur noch vergleichen und schon finde ich Teile, die exakt im Farbwert zu dieser oder jener Hose passen, sehr zum Erstaunen meiner Mama, die aber mittlerweile dies schon gewohnt ist, oder einer Freundin, die mich begleitet. Jetzt kommen wir zu den Farben, die in mir sind, Farben, die sich meines inneren Auges bemächtigen, Farben, die mir eine Hilfestellung geben, Hilfestellung beim Merken von Texten, beim Interpretieren und beim Kreieren derselbigen. Außerdem sind sie ungemein praktisch beim Rechnen. Sie können mir helfen, sie unterstützen mich oder sie nehmen mir die Arbeit, wie das Zerlegen der Zahlen in Faktoren, beim Rechnen mit Primzahlencode und bei den binomischen Formeln ganz ab. Ich liebe Blau sehr. Das Blau kann sehr hell sein, sehr wässrig und dünn. Es darf dann aber auch kräftiger sein, mit einem leichten Rotton gemischt oder mit Grün leicht an Türkis erinnern. In dunklem, fast, aber nur fast schwarzen Blau kann ich versinken. Es beruhigt mich und ich stelle mir vor, dass ich in so einem dunklen Wasser bade. Langsam gehe ich vom Ufer her hinein, stoße mich mit den Füßen vom Boden ab und spüre, wie das kühle Nass hinter meinem Rücken zusammenschlägt. Einfach erfrischend. Ultramarin, Delftblau, Indigo, Tiefblau, Saphirblau, Kobaltblau, Bergblau, Azur, Preußischblau, Pariserblau, Phthaloblau, Koelinblau und Heliokoelin, diese ganze Gruppe an munteren Blaugesellen erfreuen mein Auge, allein beim Hinschauen. Manche Nuancen lösen bei mir ein hohes Glücksgefühl aus, gerade so, als ob ich wohlbehütet in der Zwischenwelt schweben würde. Diese Sehnsucht umfängt mich wie das kühle Nass, das sich, wie oben erwähnt, hinter meinem Rücken vereinigt. Ebenso spannend ist es, wenn ich ein Musikstück höre, oder besser gesagt höre und sehe. Ich schaffe es, zu meinem Freund zu sagen, dass er mit der Gitarre das Musikstück ein bisschen blauer spielen soll. Sie können sich sicherlich seinen doch etwas erstaunten Ausdruck vorstellen. Doch der Reihe nach. Spielt jemand auf dem Klavier die Tonleiter, so hat jede Note ihre eigene Farbe. Mit ein bisschen Übung erkenne ich an der Farbe, ob das Klavier richtig gestimmt ist, natürlich höre ich es auch. Spielt der Pianist dann ein ganzes Musikstück, tauchen vor meinem inneren Auge Wolken, unglaublich schön gefärbte Wolken auf. Sie erinnern vage an die romantischen und impressionistischen Landschaftsbilder. Es entstehen Formationen, die schäfchenartig, weißlich, leicht sahnig, etwas cremig bis zu einem ganz dünnen Rosa eingefärbt dahinflocken. Ein Kinderlied kann solche Wölkchen bilden. Diese wagen dann vielleicht hier und da noch ein Tänzchen, während sie in den Himmel aufsteigen. Gewaltige Gewitterwolken, die ihre Macht nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch die Intensität der schweren Farben demonstrieren, entstehen bei großen, monumentalen Orchesterstücken. Wagner hat mit seinem Walkürenritt solch eine mächtige Partitur erschaffen. Hier prescht eine dunkelgelbe Wolke horizontal auf mich zu, gleich gefolgt von einer Mischung aus Purpur und Scharlach. Diese wird wiederum getrieben von Puderblau, das sich mit einem Paukenschlag in ein Stahlblau verwandelt. An meinem Horizont tauchen dann auf einmal giftig gelbe und grüne Schleier auf, die diese bunte Formation einfach ummanteln und dadurch eine blutrote Färbung erhalten. So müssen Sie sich ein paar Takte dieses Walkürenritts vorstellen. Wagner zerrt sehr an meinen Nerven. Bach mag ich viel lieber. Hier sind die Farben geordneter und klarer. Fast möchte man an Ittners vier Jahreszeiten denken. Einfach auch sehr beruhigend. Bei den Zahlen ist es anders, aber auch doch sehr ähnlich. Anfänglich war ich doch etwas verwirrt. Als Mama mir die Zahlen beibrachte, hatte ich immer das Gefühl, dass diese für sie nur Ziffern, Kodierung einer bestimmten Menge waren. Für mich waren sie von Anfang an kleine Persönlichkeiten. Sie begleiten mich wie gute Freunde. Darf ich sie Ihnen der Reihe nach vorstellen? Da wäre zunächst die 1. Sie ist rot und hat einen scharfen Geschmack, wie eine Chilischote. 2 ist gelb gefärbt, redet immer viel und ist komisch traurig. Die 3 ist grau und unsäglich traurig. 4 ist gut gelaunt wie die Mutti und erscheint pastellrosa. 5 ist solitär gesehen eine bunte Röhre. Wenn sie sich in Gesellschaft mit anderen Zahlen befindet, wirkt sie schüchtern und zurückhaltend. Die Farbe wechselt in ein mitteleuropäisches Mausgraubraun. Dies macht sie in der Tat auch etwas unscheinbar. 6 ist komisch und so bunt wie ein Clown. 7 und 8 sind lustige Gesellen, beide sind wolkenblau, wirklich unterscheiden kann man sie in der Lautstärke, wenn sie etwas erzählen. Die braune 9 ist ein bisschen streitsüchtig wie Opa, die 10 ist herrschsüchtig wie die 12, die beiden letzten Zahlen sind identisch in Tannengrün gehalten, wirklich unterscheiden kann ich sie erst, wenn ich mit ihnen rechne. Hier lese ich am Ergebnis ab, um welche Zahl es sich handelte. Natürlich werden Sie sich fragen, wie man mit so einem bunten Völkchen rechnen kann. Richtig erklären kann ich es nicht. Wenn ich eine Rechenoperation vor Augen habe, erscheint das Ergebnis einfach so in der Mitte. Aber es erscheinen keine Zahlen, sondern mein Kopf kodiert die Zahlen in bunte oder einfarbige Tuben, die sich dann stapeln. Der Leerraum zwischen diesen beiden Gebilden wird dann vom Ergebnis ausgefüllt. Wenn ich eine neue Rechenoperation lerne, ist es ganz seltsam. Ich fühle einen Paukenschlag im Kopf, dann folgt eine kosmische Erleuchtung. Dann kann mein Gehirn mit dieser Rechenart umgehen. Es hat es gelernt. So begleiten mich die Farben in der Mathematik. Rechnen ist für mich weniger auf Logik, sondern eher auf Farben aufgebaut. Damit ist es auch viel bunter und meistens war ich damit schneller als der Lehrer an der Tafel. Betrachten wir einmal die Farbe Gelb. Egal, ob dieser Ton mit Grün abgemischt ist oder etwas ins Rot geht, sodass wir bei einem intensiven, deckenden Ton landen, mag ich ihn nicht an meiner Kleidung. Ich habe dann immer das Gefühl, als würde mich die Sonne aufheizen. Ich fühle, dass diese Stelle zu brennen beginnt. Die Haut wird versengt. Dagegen mag ich Gelb als Farbe an den Hauswänden sogar sehr. Es bedeutet für mich Heimat, Wärme und Geborgenheit. Titangelb, Cadmiumgelb, Chromgelb, Vanadiumgelb, Rheingelb, Aureolinton, Lasurgelb, Turnersgelb, Chinakridon-Goldton, Indischgelb. Hier an dieser Aufzählung sieht man, dass es weniger Gelb-Naturpigmente gibt als Blau- oder Rotpigmente. Sogar mein Aquarellkasten tut sich schwer mit dieser Farbe. Bevor ich aber mit Zahlen operierte, habe ich zuerst Buchstaben gesehen. Das ist eigentlich das Erste, woran ich mich erinnern kann. Buchstaben waren herrlich, weil sie sich nicht veränderten. Vor Dingen, die sich bewegten, hatte ich Angst. Aber Buchstaben lösten bei mir Ruhe aus. Eine Ruhe, die mir Sicherheit gab, eine Sicherheit, die ich bis dato nicht gekannt habe. Alles um mich herum war immer in Bewegung. Alles konnte zu einer Bedrohung werden. Nur Buchstaben nicht. Sie lagen vor mir, schwarz auf weiß. So werden sie wohl die meisten von uns kennen. Was mir aber damals schon auffiel, war, dass die einzelnen Buchstaben, sobald sie sich zu einem Wort zusammenschlossen, aus diesem nicht mehr zu entfernen waren. Festgeschmiedet hingen sie zusammen und bildeten jetzt ein Eigenleben. Sie lockten mich dann in eine Oase der Entspannung. Wenig später schienen mich die Buchstabengebilde anzulächeln, mir zuzuwinken, mir liebe Worte ins Ohr zu flüstern. Sie holten mich ab, schoben ihre Arme unter die meinen, stießen ihre Füße vom Boden weg und schon waren wir dem Himmel so nah. Aus dieser Perspektive konnte ich alles betrachten. Es schien alles so leicht zu sein. Die Gravität zurücklassen zu können, war ein weiteres. Hoch und höher stieg ich auf. Die Luft wurde dünner, ich atmete flacher. Da formierten sich einzelne Wörter zu Bildern. Bilder, die aber auch so gar nichts mit der Wortbedeutung zu tun haben. Aus einem Hund wurde eine rosa Wolke. Ein Stück Rasen bedeutet Himmel. Welch gigantische Konfusion, anfänglich. Bis mir die Bilder vertrauter wurden, mit mir zu sprechen begann. Sollte ich ein Bild in seiner Bedeutung nicht kennen, fragte ich es einfach danach. Seit neuestem bekomme ich darauf sogar eine Antwort. Praktisch sind die Bilder allemal. Sie verraten mir, wenn ich den Raum eines Textes betrete, meistens schon nach kurzer Zeit die Intention des Autors. Wenn ich eine Doppelseite eines Textes lese, fotografiere ich zunächst das schwarz-weiße Bild durch meine Augen in meinem Kopf. Dies funktioniert mit maximal 50 Doppelseiten. Es ist vom Autor und der Schriftgröße abhängig. Danach benötige ich eine weiße Decke, an der sich meine Augen weiden können. Was jetzt passiert, kann ich eigentlich nicht so richtig erklären. Anscheinend kann ich in dieser Entspannungsphase die einzelnen Seiten wieder vor mein geistiges Auge ziehen. Diese werden dann, ohne mein bewusstes Zutun, kodiert. Es entsteht, wie schon erwähnt, ein Raum, in dem sich Farben, Formen, Gerüche und Klänge befinden. Diese formieren sich nun zu einer Aussage. Wie das funktioniert, kann ich wiederum leider auch nicht besser beschreiben. Aber die Farben, Formen, Gerüche und Klänge weisen mir den Weg zur geistigen Mitte. Dort angekommen sehe ich meist sehr farbige Collagen. Dreidimensionale Collagen, die auch oft noch mehrere Düfte aussenden, die darauf warten, von mir gelesen zu werden. Ich dechiffriere also die Collage und schon habe ich die Intention des Autors erkannt. Der Interpretation steht nichts mehr im Wege. Sie können sich vorstellen, dass Texte, die einen fürchterlichen Gestank verbreiten, von mir nicht sehr gerne bearbeitet werden. Sicherlich wollen Sie jetzt wissen, welche Texte das sind, aber leider kann ich das nicht vorher sagen. Mir ist nur aufgefallen, dass Beschreibungen von Gewalt stinken wie Schwefel, große Mengen an Funken versprühen und sogar donnern, als ob der Leibhaftige mit seinem Pferdefuß aufstampfen würde. Es bleibt jetzt nur noch grün. Grün ist für mich Frische, Leichtigkeit und Leben. Im Sommer trage ich gern diese Farbe, allerdings sparsam, sonst hätte ich das Gefühl, begraben zu sein. Die Grüntöne beginnen am blauen Rand und gehen über die für meine Augen fast klaren Grüntöne zu den gelblichen, wohl wissend, dass Grün aus Blau und Gelb gemischt wird. Aus Türkis, Kobaltgrün, Preußischgrün, Smaragdgrün, Chromoxidgrün, Phthalogrün, Heliogrün, Permanentgrün, Oliv, Saftgrün, Maigrün, Kobaltgrün, Huckersgrün, Olivgrün, Grüne Erde und Lasurgoldgrün inszeniert ein Maler die ganze Palette der Pflanzen. Angefangen vom Maigrün der ersten Triebe der Birken im Frühling bis hin zur sattdunklen Farbe der Nadeln der Bergkiefer. Grün steht immer für die Natur, die nachwachsende Natur. Grün steht für das Leben, für den Zyklus der Jahreszeiten, auch im Winter, mit dem Grün der Moose und Flechten auf der Erde. Weiß zählt für mich zu den eher problematischen Farben, aber nur, wenn die Textur so gestaltet ist, dass das Licht gleißend reflektiert. Texturen, die das Licht unregelmäßig zurückwerfen, sind für mich gut zu ertragen. Weiß ist eine Farbe. Nein, keine eigenständige Farbe, sondern sie ist die Summe aller Lichtfarben. Sie vereint alle Farben in sich, alle Farben, die aus dem göttlichen Licht herausgespalten werden können. Weiß, die metaphorische Reinheit, das Absolute, mehr als die Summe seiner Teile, lässt mein Auge ruhen. Bedeckt mein Lid mit einem kühlen Hauch, tränkt mein Herz mit Labsal, ordnet Ströme, verworrene Ströme von Gedanken, entwirrt Gefühle und übernimmt die Verantwortung für mein Dasein. Weiß auf Weiß, das Objekt verschwindet im Hintergrund. Ist das die Lösung des Rätsels für das Ende aller Tage? Kann hier dann etwas Neues entstehen, etwas Ungeahntes, etwas Unvorstellbares? Etwas so gigantisch Großes. Mit unseren Sinnen, mit denen wir an die Erde gebunden sind, werden wir dies nicht erfassen können. Ist somit Weiß der Übergang in die nächste Dimension? In die Schwingung, die nach dem Tod uns erfasst und wir wie auf einer Welle reiten, bis wir dort ankommen, wo Ort und Zeit in eins fallen, wo es kein Gestern und Morgen mehr gibt, wo wir hier und dort gleichzeitig oder nie sein werden. Aber ich für meinen Teil denke, dass ich schon noch im Hier und Heute sein möchte. Das absolute Weiß kann gerne noch ein bisschen warten. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt und mit meinen Farben überfahren. Mein Leben mag von außen schwarz-weiß aussehen, aber wie Sie jetzt gehört haben, in mir wird es sehr bunt, farbig, gewaltig, zart, intensiv, pastellig. Wobei mir die letzteren, die pastelligen Phasen in meinem Leben die liebsten sind. Und wie ist es bei Ihnen? Eine wunderschöne Reise in Ihr Land der Farben wünscht Ihnen Veronika Reile.